Deutschlandfunk, Kultur heute.
Am Mikrofon ist Karin Fischer, guten Abend. Bislang war die Rückgabe von Kunstwerken, die ihren jüdischen Besitzern während der Nazizeit gestohlen oder abgepresst wurden, nahezu unmöglich, wenn sie in Privatbesitz landeten. Das will die Bundesregierung ändern. Im Kabinett wurde der entsprechende Gesetzesentwurf heute beschlossen, dazu gleich mehr. Wenn Freunde plötzlich zu Feinden wurden, dann entdeckten Oppositionelle der DDR das häufig erst in ihrer Stasi-Akte. Marianne Birtler, langjährige Leiterin der Stasi-Unterlagenbehörde, ist Gast in unserer Reihe Freund und Feind. Zuerst aber zu einem Thema, das vielen Kulturpolitikerinnen, Kulturmenschen, Kulturredakteurinnen seit dem 7. Oktober auf den Nägeln brennt. Der aufflammende Antisemitismus in Deutschland, gerade unter Künstlerinnen und Künstlern. Wie ihm behördlich beizukommen wäre, dazu gab es einen Vorstoß von Berlins Kultursenator Joe Giallo, der damit aus juristischen Gründen scheiterte. Ein Entwurf für eine Antisemitismus-Resolution des Bundestags wird seit Monaten erdacht, nur konnten sich die Parteien bis heute nicht auf einen Text einigen. Kritiker befürchten, die Resolution könnte Eingriffe in Kultur- und Wissenschaftsförderung einschränken. Ziel einer solchen Resolution: Es soll verhindert werden, dass der Staat antisemitische Kultur- und Wissenschaftsprojekte fördert. Sebastian Engelbrecht hat Stimmen über den jetzt vorliegenden neuen Entwurf gesammelt, der nach der Sommerpause verabschiedet werden soll.
Zu den Skeptikerinnen gehört Carola Lenz, die Präsidentin des Goethe-Instituts.
Das, glaube ich, kann man durch kein engmaschiges Regelwerk in den Griff bekommen. Also durch Verbote, Antisemitismus auszurotten. Ich glaube, das ist eine Vorstellung, die in die Irre geht.
Auch die Festlegung auf eine Antisemitismus-Definition sieht Lenz kritisch. Möglicherweise wird die Resolution sich für die Definition der International Holocaust Remembrance Alliance aussprechen, die israelbezogenen Antisemitismus einbezieht, was manche kritisch sehen. Diese Definition hat die Bundesregierung übernommen. Neben Carola Lenz rät auch Olaf Zimmermann, der Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates, davon ab, Künstlern und Kulturbetrieb mit einer Antisemitismus-Resolution Vorschriften zu machen.
Deswegen wünsche ich mir auch, dass wir bei einer solchen Resolution besonders auf die Reinigungskräfte des Kulturbereiches selber setzen. Wir im Kulturbereich müssen dafür sorgen, dass es im Kunst- und Kulturbereich keinen Antisemitismus gibt.
Der Berliner Kultursenator Joe Giallo hatte Anfang dieses Jahres eine Antisemitismus-Klausel ins Spiel gebracht. Kunst- und Kulturprojekte, die vom Staat gefördert werden, sollten sich ausdrücklich vom Antisemitismus und anderen diskriminierenden Gesinnungen distanzieren. Am Ende hatte Giallo seinen Vorschlag aber wieder zurückgezogen. Sinnvoller als eine solche Klausel, glaubt Olaf Zimmermann, wäre es, mit Künstlerinnen und Künstlern einen Dialog zum Thema Antisemitismus zu führen.
Man wird das nicht in dieser Form juristisch klären können, sondern man muss das kulturell ausbuchstabieren letztendlich.
Dieser Position schließt sich im Kern auch Stella Leder an. Sie gründete vor 9 Jahren mit anderen jüdischen und antisemitismuskritischen Künstlern das Institut für Neue Soziale Plastik in Berlin.
Die Frage, was kann man fördern und wann ist etwas zu antisemitisch, um es zu fördern, die entscheidet sich aus meiner Sicht nicht nur entlang der Diskussion von welche Klausel braucht man oder braucht man eine Klausel oder darf es sie geben, sondern auch entlang von ganz anderen Entscheidungen, die in Kultusministerien und Verwaltung getroffen werden, beispielsweise über die Besetzung von Jurys.
Ebenso müsse man schon bei der Ausschreibung von Fördermitteln darauf achten, Antisemitismus auszuschließen. Förderprogramme für israelische Künstler und Kooperationen mit israelischen Kultureinrichtungen hält Stella Leder für wirksamer als Verbote. In Kulturverwaltungen müsse eine antisemitismuskritische Kompetenz aufgebaut werden. Zugleich wehrt sich Leder gegen das Narrativ, das sich im Kulturbetrieb verbreitet, dass nämlich der deutsche Staat im Kampf gegen Antisemitismus die Kunstfreiheit einschränke. Sie erinnert an die Resolution des Bundestags von 2019 gegen die Zusammenarbeit mit der Israel-Boykott-Initiative BDS.
Es gibt eigentlich seit der BDS-Resolution ein Gerücht darüber, dass es darum geht, die Kunst- und Meinungsfreiheit einzuschränken. Und das ist ein Gerücht, das strukturell die Rhetorik vom BDS natürlich aufgreift. Es war die BDS-Kampagne, die diese Figur in Deutschland eingeführt hat. Die haben bei jeder Kritik an BDS als antisemitische Kampagne, haben die gesagt, das schränkt die Meinungsfreiheit ein. Und der Kulturbetrieb hat im Prinzip diese rhetorische Figur übernommen und die auf das Thema Kunstfreiheit übertragen.
Zu weitgehend und nicht resolutionstauglich wäre für viele im Kulturbetrieb der Vorschlag der Berliner Justizsenatorin Felor Badenberg. Sie hatte vorgeschlagen, der Verfassungsschutz könne Förderantragsteller in der Kultur regulär überprüfen. Stella Leder vom Institut für Neue Soziale Plastik hält davon nichts.
Das sind vielleicht mediale Leuchtfeuer, das ist in der Praxis nicht umzusetzen und das ist auch keine gute Idee.
Stimmen zur neuen Antisemitismus-Resolution gesammelt von Sebastian Engelbrecht. Freund und Feind waren in der DDR klar benannt. Befreundet war man mit den sozialistischen Bruderländern. Der Feind saß im kapitalistischen Westen. Als die Mauer fiel und das ganze Ausmaß von Spitzelei und Verfolgung der DDR-Staatssicherheit gegen den Feind im Inneren offenbar wurde, merkten viele, der Feind war mein Nachbar, mein Chef oder mein bester Freund. Die Einsicht in die Stasi-Akten lieferten schmerzhafte Erkenntnisse. Die Dokumente enttarnten bisherige Freunde als Verräter. Mit der ehemaligen Beauftragten für die Stasi-Unterlagen und Leiterin der gleichnamigen Behörde, Marianne Birtler, habe ich über diesen Feind zwischen den Aktendeckeln gesprochen. Sie war ja selbst Bürgerrechtlerin in der DDR und also Oppositionelle. Ich habe sie gefragt, wie sie auf dieses gesamte Feld blickt.
Ich habe natürlich durch diese Aufgabe noch mal eine sehr viel tiefere Einsicht bekommen in die Arbeit dieses Dienstleisters. Denn da gibt es ja schon so die ersten Verständnisprobleme. Der eigentliche Gegner des Volkes war ja die SED und die Staatssicherheit war, wenn Sie so wollen, der wichtigste Dienstleister. Mhm. Die Staatssicherheit hatte ja die Aufgabe, die Macht der Partei gegen alle tatsächlichen und vermuteten Feinde zu schützen.
Wie war das, als die Menschen erfuhren, dass ihre nächsten und vielleicht sogar besten Freunde eben zum Verräter wurden?
Ja, bei den einen hat es lange gehegte Vermutungen bestätigt. Also das war ja eigentlich auch immer, insbesondere wenn man politisch aktiv war, war das ein gegenwärtiges Thema. Die hören mit, sodass man sagen kann, für viele bestätigten sich ihre Befürchtungen. Andere haben auch böse Überraschungen erlebt, weil damit natürlich auch Fantasien geweckt wurden und Ängste und Misstrauen. War es sehr gut, dass wir ein Instrument in der Hand hatten, was entweder Befürchtungen bestätigt hat oder auch entkräftet hat. Also diese Möglichkeit der Einsicht in die Unterlagen, in die Archive der Staatssicherheit hat nicht nur böse Befürchtungen bestätigt, sondern in vielen Fällen auch entlastet.
Die Bürgerrechtsbewegung, die Kirche, aber auch viele Schriftsteller, Künstlerinnen, systemkritischen Intellektuellen standen im Fokus. Dieser kulturelle Raum ist ja was anderes als eine Geschäftsbeziehung oder so ein Angestelltenverhältnis. Ist ein Verrat der Freundschaft auf diese Weise vielleicht deshalb auch besonders schmerzhaft? Oder wusste man in der DDR, wie Sie es ja gerade auch gesagt haben, dass die Stasi überall ist, auch am Telefon mithört oder eben versucht, die Opposition zu unterwandern oder Einzelne sogar zu zersetzen?
Ja, das war ja zugleich auch ein beabsichtigtes Ziel der Staatssicherheit, so dieses Gefühl von Kontrolle bei den Leuten wachzuhalten. Wenn man später fragt nach dem Volumen der Stasi-Arbeit, wie viele Menschen haben denn eigentlich für die Stasi gearbeitet, sind die Schätzungen meistens viel höher als die Realität, weil die Stasi eben das Gefühl verbreitet hat, ihr seid immer unter Kontrolle, wir hören euch, wir sehen euch, wir beobachten euch. Das war kein Nebenprodukt, das war auch ein Ziel dieser Observierung.
Wie hoch war denn die Zahl im Vergleich zu dem, was man immer gedacht hat?
Ja, ich habe ganz oft, wenn ich Vorträge gehalten habe, habe ich immer erst mal schätzen lassen. Was glauben Sie denn, wie viel Prozent der DDR-Bevölkerung für die Stasi gearbeitet haben? Und viele waren dann überaus erstaunt, wenn ich sagte, dass 1,8% der Bevölkerung hauptamtlich oder nebenamtlich für die Staatssicherheit gearbeitet haben. Man entwickelt ja dann auch, wenn man Dinge nicht genau weiß, immer Fantasien.
Wenn Sie auf diese Geschichte zurückblicken, auch auf Ihre Tätigkeit als Leiterin der Stasi-Unterlagenbehörde, auch auf mögliche gesellschaftliche Kontinuitäten, über die wir heute diskutieren, also Stichwort Lust am autoritären Staat, was für Nachwirkungen haben diese Informationen aus den Stasi-Akten in der Gesellschaft? Was wissen Sie heute darüber?
Also man muss mal einen Blick auf die Zahlen werfen. Inzwischen haben weit über 3,5 Millionen Menschen einen Antrag auf Akteneinsicht gestellt. Und allein das gibt ja schon her, dass es viel mehr ist als so eine private Erfahrung. Jeder, der so einen Antrag stellt, spricht ja darüber mit Menschen oder dann erzählt er den Kollegen, du, ich habe jetzt hier eine Antwort von denen bekommen und ich soll noch warten. Das heißt, jede Akteneinsicht ist auch ein Impuls, sich diesem Thema Vergangenheit zu stellen, also sich irgendwie damit auseinanderzusetzen, aus Neugier oder weil man tiefe Verletzungen erlitten hat. Das heißt, das ist auch ein großer Beitrag dafür, die Vergangenheit nicht zu beschweigen. Also ich denke, dass die Öffnung der Akten ein wichtiger Beitrag dazu waren, sich mit der Vergangenheit auseinanderzusetzen. Für viele hatte das natürlich noch eine ganz andere Dimension. Sie haben endlich erfahren, warum sie im Beruf nicht weiterkamen oder warum sie im Gefängnis waren oder auch wer sie verraten hat. Das sind ja häufig quälende Fragen gewesen, die dann aufgelöst werden konnten. Und das, was häufig auch vergessen wird, ist, dass wir mithilfe der Akten Menschen helfen können, die zu Unrecht der Stasi Mitarbeit bezichtigt werden. Bis heute ist das manchmal so, dass wenn man Menschen diffamieren will oder auch als eine Form des Mobbing. Der hat früher mit der Stasi zusammengearbeitet. Also wir haben häufig auch dort, wo das Misstrauen gar nicht berechtigt war, Klarheit herstellen können. Natürlich gab es das auch umgekehrt, diese Erfahrung, dass man plötzlich jemand in den Akten entdeckt hat, der einen nach Strich und Faden verraten hat. Das waren ja dann bittere Erkenntnisse, insbesondere wenn das Menschen waren, die einem sehr nahe standen.
Ich möchte noch mal auf die Kultur im Besonderen kommen, zur zweifelhaften Berühmtheit in Hinsicht Stasi-Mitarbeit ist ja Sascha Andersson geworden, in der DDR so eine Art Idol, Punksänger, Lebenskünstler, der auch viel, wirklich viel getan hat, um die Freiräume, die es gab, dann auch voll auszunutzen. Aber 1986 hat er die DDR in Richtung Westdeutschland verlassen und Anfang der 90er Jahre wurde er als Spitzel enttarnt. Es gibt eine Filmdokumentation über ihn, die sogar auf der Berlinale lief. Spielte denn die Künstlerbohème für die Stasi eine besonders wichtige Rolle als potenzieller Staatsfeind im Inneren?
Ja, für die Staatssicherheit waren alle Bereiche innerhalb der Gesellschaft besonders interessant, in der sie, ich sag das mal in Anführungsstrichen, Feinde witterte. Also Menschen, die der SED gegenüber nicht nur misstrauisch waren, sondern vielleicht auch was daraus gemacht haben. Diese Bedenken, die Auseinandersetzung öffentlich gemacht haben oder Bilder gemalt haben. Also das war ein interessanter Bereich für die Stasi. Deswegen gab es da auch besonders viele Informanten. Es gab auch andere Bereiche, beispielsweise sensible Bereiche in der Wirtschaft oder dort, wo es sehr viel Kontakt mit Westdeutschen gab oder internationalem Publikum in der Wissenschaft zum Beispiel. Also es gab ganz bestimmte Bereiche, die für die Staatssicherheit von besonderem Interesse waren, weil sie dort Feinde und Verrat fürchteten. Und da war dann natürlich die Zahl auch der Abhöraktionen oder auch der informellen Zuträger besonders hoch.
Ich habe die Dokumentation auch erwähnt, weil dieser Film Andersson noch in anderer Hinsicht zu unserem Thema Freund und Feind passt, nämlich weil dort einzige Weggefährten zu Wort kommen, die diesen Verrat offensichtlich erklärlich fanden oder zu verstehen versuchten oder auch zu verzeihen versuchten. Ist das in Ihren Augen auch, gehört das in Ihren Augen auch zum Prozess innerhalb eines historischen Kontinuums, wie jetzt die Geschichte der DDR dazu?
Ja, auf jeden Fall. Also das ist ja eigentlich eine ganz normale Reaktion, wenn man von einem Menschen sehr enttäuscht wurde, dass man dann nicht nur wütend ist oder traurig, sondern auch versucht, dahinter zu kommen, warum eigentlich? Warum hat er mich verraten? Und das haben viele dann auch versucht, manchmal auch mit direkten Gesprächen oder mit Gesprächen über diese Person. Und das Bedürfnis, irgendwann mal zu sagen, das ist jetzt für mich erledigt und ich will mit dir wieder normal umgehen, das ist ja etwas sehr Menschliches. Und manchmal wurde das möglich, in vielen Fällen aber auch nicht, weil sich die jeweiligen Verräterinnen oder Verräter dann auch so einer Konfrontation entzogen haben. Aber dort, wo es funktioniert hat, dort habe ich oft auch von sehr guten Erfahrungen gehört, dass man das wirklich, wenn beide Seiten offen waren, dass man das dann wirklich irgendwann hinter sich lassen konnte. Im Fall Sascha Anderson war das wohl weniger so. Er hat ja auch versucht, das irgendwie zu verdrehen, entweder abzustreiten oder zu verdrehen oder meinte, dass er es eigentlich gut gemeint hat mit den Künstlern, die er verraten hat. Also zu so einem erhofften Neuanfang kann es eigentlich nur kommen, wenn die betreffende Person offen war und auch selber einen Neuanfang möchte und dafür bereit ist, auch die Schmerzen über eigenes Versagen zu akzeptieren. Sonst wird das nichts.
Marianne Birtler war das, die ehemalige Bundesbeauftragte für die Stasi-Unterlagen über den Feind zwischen den Aktendeckeln. Die Leitungsqualität bitten wir zu entschuldigen. Die Bundesregierung will die Rückgabe von NS-Raubkunst aus Privatbesitz erleichtern. Der entsprechende Gesetzesentwurf wurde heute im Kabinett beschlossen. Er muss nur noch vom Bundestag verabschiedet werden. Sein Titel ist sperrig. Er heißt Entwurf eines Gesetzes zur erleichterten Durchsetzung der Rückgabe von NS-verfolgungsbedingt entzogenem Kulturgut. Es geht aber schlicht um Gerechtigkeit. Denn während der Nazizeit sind hunderttausende Kunstschätze den jüdischen Besitzern schlicht gestohlen worden, eingezogen oder abgepresst oder mussten weit unter Marktwert verkauft werden. Und bei der Herausgabe gibt es Widerstand. Museen berufen sich schon je auf unklare Provenienzen oder Verjährung. Die Beweispflicht lag bisher immer auf Seiten der Erben der jüdischen Besitzer. Den Berliner Rechtsanwalt und Raubkunstexperten Ulf Bischoff habe ich gefragt, was jetzt anders werden soll.
Eingangs vielleicht noch mal grundsätzlich, damit es für die Hörer besser verständlich ist. Die Rückgabe von Raubkunst ist in Deutschland nicht gesetzlich geregelt. Wir unterscheiden also einerseits zwischen Raubkunst in öffentlichen Museen und andererseits in Privatbesitz. Für die Raubkunst in den Museen gibt es die sogenannte beratende Kommission, die eigentlich in Streitfällen vermitteln soll. Das ist ein anderes Thema. Der jetzige Gesetzentwurf, der zielt vornehmlich auf die Raubkunst in Privatbesitz ab und soll die Herausgabeansprüche der Verfolgten bzw. deren Erben heute erleichtern.
Und das wie?
Nun, für einige wenige Fälle, muss ich sagen, soll das Gesetz Abhilfe schaffen. Das sind die Fälle, in denen das Eigentum der Betroffenen, der Alteigentümer, noch nicht verloren gegangen ist. Das sind aber Ausnahmefälle. In aller Regel haben die Nacherwerber, weil die Objekte in den 50er, 60er, 70er Jahren veräußert worden sind und dann während des Verkaufs natürlich nicht darauf hingewiesen wurde, dass es sich dabei um Raubkunst handle, haben die Nacherwerber also Eigentum erworben und daran will das Gesetz auch nichts rühren. In der Regel bleibt also alles beim Alten, nur in ganz bestimmten besonderen Konstellationen wird das Gesetz Abhilfe schaffen.
Können Sie es mal an einem Beispiel machen, Herr Bischoff?
Ja, also sagen wir, ein Objekt wurde beschlagnahmt, das ging dann durch zwei, drei Hände und wurde 1960 angeboten im Kunsthandel. Dann hat der Verkäufer nicht gesagt, woher das Objekt stammt, dass es aus einer jüdischen Sammlung stammt. Und dann hat der Käufer das erworben, wusste nicht um die Verlustumstände, hat es besessen und dann ist das Eigentum verloren. Der Verfolgte bekommt es nicht zurück. Geregelt sind nur Fälle, in denen dem Objekt gewissermaßen selbst Provenienzmerkmale anhaften, aufgrund derer sich der Verdacht aufdrängen musste. Sagen wir, da sind hinten Sammlerstempel dran, irgendwelche Aufkleber, sodass der Erwerber in der Besitzerkette eben wissen musste, dass das möglicherweise aus einer jüdischen Sammlung stammt. Solche Fälle könnten zukünftig erfasst sein. Das sind aber einige wenige Fälle.
Also erstens Schwierigkeit Privatbesitz. Wer hat was? Das kann man sozusagen gar nicht wissen als Erbe eines ehemaligen jüdischen Besitzers. Und dann haben Sie gerade gesagt, die Ersitzung tatsächlich wird nicht angetastet. Und auch ein nicht gutgläubiger Erwerb muss lückenlos nachgewiesen werden. Das ist nach so langer Zeit ja gar nicht möglich, oder?
Also die Ersitzung wird nicht angetastet, wobei für die Ersitzung muss ich natürlich gutgläubig sein, nur wie gesagt in 80 Jahren und oft eine Reihe von Nachbesitzern wird irgendeiner in der Kette schon 10 Jahre gutgläubig das Objekt besessen und damit eben auch an der geraubten Kunst Eigentum erworben haben. Natürlich der Gesetzgeber stellt sich ja die Frage, warum das so ist. Sieht er das nicht? Er sieht das natürlich und will das aber offenbar nicht antasten, weil wenn man Eigentumspositionen wieder entziehen würde, man dafür Entschädigung leisten müsste. Und davor, denke ich, schreckt der Gesetzgeber zurück, weil diese Entschädigungspflicht dann eben auf die öffentliche Hand zukäme und schwer abzuschätzen wäre, welche Summen das wären. Und deswegen sagt man, na gut, wir lassen lieber alles beim Alten, regeln gewisse Fallgruppen, aber nicht zu viel und ja, gehen einen kleinen Schritt voran, sicherlich eines langen Weges, den wir aber in dieser Legislaturperiode so jedenfalls nicht zu Ende gehen werden.
Ulf Bischoff, Fachanwalt für Restitutionsfragen zum Kabinettsbeschluss, der die Herausgabe von Kulturgut aus Privatbesitz an die jüdischen Erben rechtlich erleichtern soll, das praktisch aber nur in wenigen Fällen tut. Sie haben es vielleicht schon gehört, das olympische Feuer wird auch vom US-Rapper Snoop Dogg durch Paris getragen. Die Mitwirkenden bei der Eröffnungszeremonie äußern allerdings Kritik. Mehr dazu in den Kulturmeldungen mit Antje Allrocken.
In den vergangenen Tagen gab es größeren Unmut unter den Tänzern. Bis zu 300 von ihnen seien zu unzumutbaren Konditionen eingestellt worden. Einige hätten noch nicht einmal einen Schlafplatz in Paris. Um auf die schlechten Arbeitsbedingungen aufmerksam zu machen, hatten sich Anfang der Woche mehrere Tänzerinnen und Tänzer in Paris zu einer Art Happening versammelt und mit einem Streik gedroht. Gestern Abend wurde noch einmal verhandelt. Wie die entsprechende Gewerkschaft heute Nachmittag bekannt gab, scheint ein Streik kurz vor Beginn der Spiele nun abgewendet. Die Veranstalter haben sich demzufolge zumindest auf einige der Forderungen der Tänzer eingelassen. Dazu gehörte auch eine bessere Bezahlung. Bisher waren für viele für ihren Auftritt gerade einmal 40 Euro in Aussicht gestellt worden. Das soll nun auf 200 Euro aufgestockt werden. Er galt als Gottvater des britischen Blues, spielte gleich mehrere Instrumente, sang und verhalf vielen bekannten Musikern mit seinem Musikkollektiv Bluesbreakers zum Durchbruch. Nun ist John Mayall im Alter von 90 Jahren in seiner Wahlheimat Kalifornien gestorben. Schon als Kind galt er als kleiner Exzentriker und baute sich Baumhütten, eine davon sogar mit Herd und Plattenspieler ausgestattet. Später, im Alter von 30 Jahren, gab er seinen Beruf als Grafikdesigner auf, um sich der Bluesmusik zu widmen. Eine Musikrichtung, die, so sagte Mayall es einmal selbst, perfekt in den Zeitgeist jener Jahre passte.
Anfang der 60er veränderte sich vieles in der Kunstszene, in der Musik. Blues war genau richtig für diese Zeit.
Mayall sah sich selbst als einen Kreuzritter oder auch Cowboy, der die Mission hatte, den Blues weltweit bekannt zu machen. Dafür tat er sich mit einer Reihe von jungen Gitarristen zusammen, Eric Clapton, Peter Green, Jack Bruce, und produzierte zunächst das Album Bluesbreakers, das Clapton zum Durchbruch verhalf. Er verteidigte den Blues dermaßen, dass er sogar einen Pistolengürtel trug, als Munition darin 12 Mundharmonikas nach Tonarten sortiert. Verewigt ist er seit 2016 in der Blues Hall of Fame. Weniger berühmt als außergewöhnlich ist eine Dauerleihgabe, die die bayerischen Schlösser bekommen haben. Dazu gehören eine königliche Toilette und eine Heizung für die Venusgrotte in Linderhof und die Wasserspiele in Herrenchiemsee. Die Installationen selbst gingen verloren, nicht aber die Pläne, seinerzeit beauftragt von Ludwig II. Die Pläne gäben einen faszinierenden Einblick in die Ingenieurskunst des 19. Jahrhunderts.
Danke, Antje Allrocken. Und das war Kultur heute. In den Informationen am Abend, gleich nach den Nachrichten, hören Sie unter anderem Beiträge zum Verbot des Islamischen Zentrums in Hamburg und Reaktionen darauf. Hier sagt einen schönen Abend Karin Fischer.